Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, wir freuen uns heute. Wir reden ja immer über Startup-Ökosystem und deswegen heute zwar ein Gründer, aber mal aus einer anderen Perspektive. Wir haben heute den Otto Birnbaum dabei. Er ist zum einen Mitgründer von Re:Invent, aber auch General Manager. Und wir wollen heute einfach mal die Perspektive der Finanzierungsseite auch mal mit in den Healthcare-Bereich reinbringen und freuen uns jetzt erstmal, Otto, dass du da bist und mit uns deine Insights teilst. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor, bitte.
Ja, hallo Peter, hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin Otto Birnbaum. Wie du gesagt hast, ich bin einer der Mitgründer des Venture Capital Fonds Re:Invent. Wir sind ein spezialisierter Fonds. Das heißt, wir haben uns darauf spezialisiert, in bestimmten Bereichen zu investieren, unter anderem im Gesundheitsbereich, aber auch im Klimabereich und im Nachhaltigkeitsbereich. Und die These ist, dass wir glauben, dass die größten und Firmen in den nächsten Jahrzehnten entstehen werden. Das sind Firmen, die wirklich gesellschaftlich relevante Probleme lösen. Ja, man könnte auch systemkritische Probleme das nennen. Und ein großer Bereich ist der Gesundheitsbereich. Und ich steige ja schon sehr tief in die These ein, aber wir glauben, dass dieser demografische Wandel, der vor uns liegt, eben einen sehr, sehr großen Druck aufs Gesundheitssystem ausüben wird, weswegen man das viel, viel stärker digitalisieren muss. Man muss viel stärker mit KI arbeiten und man muss dazu kommen, dass viel weniger Leute, viel effizienter und günstiger mehr Leute betreuen können. Und deswegen investieren wir in dem Bereich. Zu mir, ich bin in Berlin aufgewachsen, war dann 10 Jahre im Ausland und investiere seit 2014 wieder aus Berlin heraus in Startups, erst für den Venture Capital Fonds Partec Partners und seit 2020 als einer der Gründungspartner von Re:Invent. Und wir investieren in Gründerinnen und Gründer ganz frühphasig, Pre-Seed, Seed Stage im Bereich Gesundheit, Klima, Empowerment in ganz Europa. Wir haben jetzt in 26 Firmen investiert und gerade unseren zweiten Fonds aufgelegt. Das ist ein 100-Millionen-Fonds, mit dem wir in weitere 30 bis 40 Firmen investieren werden und möglichst viele davon gerne im Gesundheitsbereich.
Super, vielen lieben Dank, Otto, für die Einführung. Und du hast ja jetzt schon deine Reise eigentlich zu Re:Invent beschrieben. Da vielleicht nochmal ein kurzer Blick. Ihr habt im September 20, glaube ich, gegründet oder habt der Re:Invent aufgebaut. In der kurzen Zeit auch einen zweiten Fonds aufzulegen, ist da erstmal Respekt. Also das finde ich auch sportlich, ne? Auch in der Größenordnung. Jetzt aber die Frage, du hast ja vorher schon investiert in Unternehmen. Gibt es aber einen ausschlaggebenden Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen jetzt eben was Eigenes bauen? Und was war so dieser Impuls, der Antrieb dahinter? Wolltet ihr noch mehr, gerade wie du es beschrieben hast, in diese Themen selber investieren, da noch einen stärkeren Fokus drauf legen? War das vorher vielleicht nicht so möglich? Was war so der Impuls dann zu sagen, okay, komm, jetzt lass uns da reingehen und lass uns einen Fonds auflegen und Re:Invent gründen?
Ja, also ich habe vorher für einen großen Venture Capital Fonds gearbeitet, die heißen Partec Partners. Die haben mittlerweile über 200 Portfoliofirmen in verschiedenen Büros und investieren in allgemein Technologiefirmen. Aber das kann irgendwie von Cybersecurity bis hin zu Backend, SaaS-Optimierung, alles Mögliche sein. Und ich habe für sie angefangen zu investieren und nach so 3-4 Jahren gemerkt, dass das Leben eigentlich zu kurz ist, um in irgendwas zu investieren. Ja, oder in das nächste Fast Delivery zu investieren etc., sondern Mir war relativ klar, dass ich gerne meine Zeit, ja, und aber auch ein bisschen mein Talent dazu nutzen möchte, einen positiven Beitrag für die nächsten Generationen zu leisten. Und ganz egoistisch habe ich dann sozusagen gesagt, ich möchte eigentlich nur noch mit Gründern arbeiten, die das auch so sehen, die auch ihre Zeit nur nutzen, um an was Größerem zu arbeiten, um eine Firma zu bauen, die die nächsten, ja, Generationen helfen wird, ein besseres Leben zu führen. Und damit meine ich jetzt nicht das nächste Amazon, mit dem du irgendwie schnell Kabel bestellen kannst, sondern wirklich zu gucken, okay, wie muss eigentlich die nächste Gesundheitsversorgung aussehen? Wie muss die nächste Gesundheitsversicherung aussehen? Ja, wie muss ein neues Mo Versorgungsmodell gestaltet werden? Also das sind so Themen, da merkte ich, da kommt dann so ein generalistischer Fonds an seine Grenzen, weil der halt sagt, okay, wir gehen immer auf den aktuellen Trend. Und wenn das Direct-to-Consumer-Subscription ist, dann ist es Direct-to-Consumer-Subscription, dann ist es Travel-Tech, dann ist es AI, dann ist es sonst was. Es kommt immer irgendwas anderes und das ändert sich alle 2, 3 Jahre und es ist auch okay. Und ich sage auch, das ist auch wichtig, dass diese Firmen und Themen auch investiert werden. Aber ich wollte eben nur mit Gründerinnen und Gründern arbeiten, die eben an langfristig wichtigen Themen für die Gesellschaft arbeiten und habe dann gemerkt, dass für diese Gründerinnen und Gründer braucht es eigentlich auch ein spezielles Produkt, ein spezielles Finanzprodukt, was nicht einfach nur Geld ist, was der Rendite hinterherjagt, sondern was Geld ist, was auch eine starke Rendite haben möchte, aber eben auch die Mission der Gründerinnen und Gründer auch verfolgt und die Märkte dementsprechend kennt, die Themen, die da sozusagen schwierig sind, die Roadblocks kennt und ein Spezialistenfonds ist. Und so bin ich dann bei Partech 2020 rausgegangen, um mit meiner Gründungspartnerin Lauren Lenz Revent gemeinsam zu gründen. Und wir haben eben gesagt, wir wollen ein Produkt bauen, was den Gründerinnen und Gründern hilft, ihre Mission von Anfang an ganz klar im Unternehmen zu verankern und als Nordstern zu etablieren und mit dieser Mission dann, ich sag mal, von oft zu 2, 3 Gründerinnen und Gründern bis hin zu hoffentlich irgendwann mal 2000, 3000 Mitarbeitern zu wachsen, aber nicht zu vergessen, warum sie das machen und wie sich das dann eben auch runterkaskadieren muss in die Unternehmensstruktur, gerade in der späteren Phase, um sich selber treu zu bleiben. Und da glauben wir, ist das eben ein Investor mit einer eigenen Mission, da der bessere Partner für ist, als wenn du einen Investor hast, der eigentlich dessen einziges Mandat ist, das Kapital zu maximieren.
Otto, jetzt spricht ja der Erfolg. Matthias hat es ja gesagt, ihr habt zwei Fonds jetzt auch geraced. Ich stelle mir das aber trotzdem, also man hat ja Systematiken in dem Business, das ihr betreibt, wo man ja natürlich auch getrieben ist, irgendwelche Renditen zu erwirtschaften. Und gerade wenn wir jetzt Healthcare oder Nachhaltigkeitsthemen anschauen, da ist es ja nicht so, dass man das vielleicht wie bei, du hast gesagt, Fast Delivery vielleicht in Kürze unterschiedliche Finanzierungsrunden sieht, sondern manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal muss man da noch tiefer supporten. Was würdest du denn sagen, was konntest du aus deinen bisherigen Stationen jetzt für deine Gründung mitnehmen und wo musstest du da doch noch mal dich auch ein bisschen anpassen, damit das eben auch funktioniert für euch?
Also vielleicht im ersten mal so ein Vorwort, bis ich auf deine beiden Fragen sozusagen komme. Was bei uns bei Revent von Anfang an klar war, ist, dass um es wirklich groß zu werden, muss auch ein ganz kaltherziger Investor ganz aufgeregt und positiv unsere Firmen sich anschauen. Das funktioniert nur, wenn es ganz objektiv ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell ist. Die Frage ist nur, wann ist es ein sehr attraktives Geschäftsmodell? Ja, und da können wir mit unserer Perspektive vielleicht früher Conviction generieren, sagen wir als Venture Capitalists, bis dann die Umsätze kommen und bis die Margen kommen, dass danach die allgemeinen Investoren sagen, okay, das macht total Sinn. Aber wir investieren ausschließlich in Firmen, wo wir glauben, die kommerziell extrem interessant sein werden für die rein renditegetriebenen Investoren auch. Ja, und das sieht man auch in unserem Folgeinvestoren sind irgendwie Sequoia oder Index, Atomico. Also das sind auch alles Investoren, die rein renditegetrieben investieren. Wir glauben, das ist ganz wichtig, um die Firmen dann groß zu machen zu einem späteren Zeitpunkt. Peter, zurück zu deiner Frage. Was habe ich sozusagen mitgebracht, was habe ich gelernt? Ich habe ja vorher das Geschäft Venture Capital eigentlich bei Partech von der Pike auf gelernt. Ja, wir haben damals, ich bin Ende 2014 zu Partech gekommen und wir haben im März 2015 einen 100 Millionen Seed-Fonds geschlossen und ich hatte dann die Aufgabe, aus diesem Fonds in Deutschland und in der Dachregion zu investieren. Und da habe ich sozusagen gelernt, wie funktioniert das eigentlich beim Investieren? Ja, worauf muss man achten? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Habe da sicherlich sehr viel gelernt, habe auch Fehler gemacht, die auch heute immer noch hilfreich sind. Und habe, wenn du so willst, das Geschäft so von der Pike auf gelernt, die ersten Jahre. Und was habe ich ja, was mache ich jetzt anders? Trotzdem auch zu Partech. Ich glaube, wir fokussieren uns bei Revent noch stärker auf langfristige Wertkreierung. Ja, wir nennen uns immer so, wir sind die Long-Term Capitalists. Ja, was ist sozusagen langfristig wirklich wertvoll für die Gesellschaft, aber auch dann ultimativ für die Company. Und diesen langfristigen Blick zu haben und die Ruhe zu haben, vielleicht müssen wir noch ein Jahr länger Produkt entwickeln, bevor wir an den Markt gehen können. Peter, wie du es angesprochen hast, besonders im Gesundheitssystem, weil im Gesundheitssystem funktioniert es auch nicht, to go out and break things. Dahinter sitzen irgendwie Menschenleben. Da kann man nicht 80% richtig liegen und leider sind 20% nicht richtig. Das geht nicht. Das heißt aber so das Learning zu haben, okay, wir müssen langfristig die richtigen Sachen machen und dann wird das auch von Erfolg gekrönt werden. Das heißt, da ein bisschen mehr Ruhe zu haben und Conviction zu haben, dass langfristig die Märkte auch das sehen werden, was getan werden muss. Und das haben wir bei einer von unseren Investmentfirmen oder Investitionen, Avelios, die machen ein Krankenhausinformationssystem, können wir nachher nochmal zu sprechen. Ist ein super Beispiel, weil das wollte am Anfang kein Venture Capital Fonds anfassen, weil sie gesagt haben, an Krankenhäuser können Startups nicht verkaufen, es dauert alles viel zu lange, Sales-Zyklen und so weiter. Und wir haben gesagt, nee, das muss langfristig so stattfinden und das ist das richtige Team und das dauert vielleicht 1 oder 2 Jahre länger als der typische Case, aber das wird sich auszahlen und das hat es dann auch getan.
Du sprichst aber gerade ein ganz wichtiges Thema an, diese Ruhe und dieser Zeithorizont, weil, wie sagt man so schön in der Healthcare-Bubble immer, ne, also Healthcare ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon und die Zyklen sind einfach länger, auch die Sales-Zyklen sind länger. Insoweit ist es, glaube ich, auch schon mal eine wichtige Botschaft für die Gründer und Gründerinnen, wenn die zuhören, dass ihr da einfach ein bisschen mit ruhigerer Art rangeht, das sachlich beurteilt und dann eben, so wie du es gerade beschrieben hast, auch eben seht, okay, es dauert länger, ne, weil klar, wir gehen nachher nochmal so ein bisschen auf die Lösung ein, wir gehen auch noch auf das, du hast es gerade gestreift, darauf ein, wie du Teams analysierst. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da mal einen Blick reinzuwerfen. Wenn man jetzt beim Gesundheitswesen aber nochmal bleibt, und ihr habt jetzt ja gerade den zweiten Fonds geraced, ja. Welche Themen habt ihr jetzt gerade aktuell für euch so ein bisschen im Gesundheitswesen rausgezogen und sagt, okay, das sind solche Trendthemen, Top-Themen, wo ihr Lösungen sucht, wo ihr sagt, das ist die Zukunft. Wie ist da eure Einschätzung? Also es war jetzt erst vor ein paar Wochen mal ja die DIMEA, alles sehr viel KI-lastig, ne? Also KI, KI. Es verschmelzt ja auch so ein bisschen die Branchen. Was habt ihr für euch jetzt identifiziert, wo er sagt, okay, das sind Themenfelder, wo wir langfristig eben auch diesen Return of Invest dann auch sehen.
Also ich würde sagen, es gibt eigentlich drei Themenfelder im Gesundheitsbereich, die für uns besonders interessant sind. Und dann lassen wir uns auch gerne noch inspirieren von starken Gründern, die auf uns zukommen mit weiteren Themen. Ja, also es soll nicht ausschließlich sein. Aber der erste Punkt ist, glaube ich, ich nenne das mal Software Infrastructure Layer für KI. Weil um überhaupt KI nutzen zu können, muss man überhaupt erstmal an die Daten kommen. Man muss an die historischen Daten kommen, an die aktuellen Daten kommen. Man muss ins System reinkommen. Ich habe vorhin schon sozusagen Krankenhausinformationssystem genannt. Es gibt auch ein Praxismanagementsystem. Das sind alles ganz viele fragmentierte kleine Player, die alle auf uralter Software laufen. Da glauben wir, braucht es eine neue Infrastruktur, die in den nächsten Jahren sowohl geschaffen werden muss, aber dann noch viel wichtiger ausgerollt werden muss. Und die Distribution ist eigentlich immer das größte Problem. Es ist nicht schwierig, eine neue technische Lösung zu schaffen, sondern dass man die in den Markt bekommt und dass der wirklich so angenommen wird, ist in gerade diesem Markt extrem schwierig. Aber wir glauben, dass diese Infrastruktur ist mittlerweile über 30 Jahre alt. die laufen teilweise auf Windows 95. Und es macht auch Sinn, es waren so in den 90ern eine der ersten Industrien, die digitalisiert wurden, weil du eben wahnsinnig viele Daten hast. Und dann haben sie aber diesen Sprung nicht geschafft von diesen Monolithen eigentlich ins neue Zeitalter der Digitalisierung. Und da glauben wir, wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch sehr, sehr viel passieren auf der Basisarbeit. Und diese Basis braucht es, um dann eigentlich die KI-Applikationen anwenden zu können. Weil KI funktioniert ja nur mit Datenfütterung. Wenn man an die Daten nicht kommt, dann kann man sie auch nicht nutzen. Das heißt, der zweite Layer oder die zweite Themengebiet, wo wir investieren werden, ist auf dem Application Layer, schon zu sagen, okay, wie können wir KI-Applikationen nutzen, um ja die Prozesse viel effizienter zu machen, den Ärzten Zeit zu sparen, Dokumentation einfacher zu machen, Billing einfacher zu machen, Kontrolle einfacher zu machen, Nachsorge einfacher zu machen. Also da kann man schon sehr, sehr viel machen, was momentan sehr händisch läuft. Das kann eine KI bestens vorbereiten. Am besten guckt da immer im Endeffekt immer noch mal jemand drüber, so dass man da sozusagen die Fehler noch mal rausziehen kann. Aber das ganze Vorbereitung kann die KI super machen. Und das kann auch ein guter Wedge sein, eine KI-Applikation, um in den Markt reinzukommen und dann, ich sag mal, von oben langsam die Infrastruktur zu ersetzen. Ja, also das ist auch, glaube ich, ein legitimer Go-to-Market. Und der dritte Bereich, den wir sehr, sehr spannend finden, ist Versorgungsmodelle. Wir glauben, dass sozusagen dieses Versorgungsmodell, man hat ein akutes Problem, geht zum Arzt, wird geheilt und ist wieder gesund. Das kommt so aus der Bismarckschen Zeit. Ja, so aus dem vorletzten Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert. Und wurde seither nicht angefasst. Und wir sind jetzt eigentlich viel älter. Die ganze Gesellschaft ist im Durchschnitt wesentlich älter geworden. Und es sind nicht mehr die akuten Probleme oder gesundheitlichen Probleme, die uns zu schaffen machen, sondern die chronischen. Das heißt, wir haben eigentlich ein chronisches Nierenproblem, chronische Diabetes, chronisches Rheuma. Und dieses kontinuierliche Begleitung von Patienten, das ist im aktuellen System noch gar nicht abgebildet und das können die Ärzte gar nicht abbilden und die Krankenkassen auch nicht. Und das muss jetzt in den nächsten Jahren kommen, dass man eigentlich viel besseres, wir nennen das Chronic Disease Management, macht, um dem Patienten besser zu dienen, aber auch dem System zu dienen, weil man das kann das viel effizienter machen als in diesem Akutsystem, was wir aktuell haben.
Da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, Otto. Also ist super spannend. Aber bei dem dritten Layer, bei dem dritten Themenfeld, inwieweit habt ihr dann vielleicht eventuell so als dreieinhalb oder vielleicht vierten Bereich dann auch das Thema Prävention im Blick? Ist das für euch auch noch relevant?
Riesenthema. Ja, total. Das gehörte uns auch zu Versorgungsmodell, ja, weil du sozusagen auch die Prävention muss gesorgt werden. Wie alle drei Sachen, und da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, ist Prävention mit am härtesten, weil es immer wichtig, aber nie dringend ist und keiner so ein Riesenincentive hat, das jetzt anzugehen, und ist aber der Haupthebel, wenn es um nachhaltig gesündere Menschen geht und auch günstigeres Gesundheitssystem, weil man kann natürlich extrem viel vorsorglich behandeln, wenn man es richtig macht. Und vielleicht eine Note, auch eine Veränderung. Ich glaube, dass wir mehr und mehr in der Prävention auch in die Selbstverantwortung kommen. Wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, Otto, Selbstverantwortung, Prävention, was meinst du? Dann hätte ich dir gesagt, vergiss es. Die Menschen verlassen sich darauf, dass die Krankenkasse und der Arbeitgeber sich um sie kümmern und haben keine Bereitschaft, selber das in die Hand zu nehmen oder zu bezahlen. Und wir merken jetzt so, es wird langsam immer enger, so auch die Termine bekommt man nicht mehr, so dass die Leute mehr und mehr anfangen, aus eigener Kasse zu zahlen, Selbstzahler sozusagen. Und ich glaube, dass das jetzt eine Mentalitätssache ein bisschen umschwingen wird, dass die Leute merken, ich habe jetzt ja aus eigener Tasche einige dringende Termine bezahlt. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen um mich kümmern würde, würde ich das auch aus eigener Tasche bezahlen, ist dann für mich vielleicht auch langfristig günstiger. Das ist ein extremer Mindshift, der da stattfinden muss, aber ich glaube, dass wir langsam an einem Punkt sind, wo es langsam losgeht, dass die Leute auch bereit sind, selber für ihre Gesundheit Verantwortung zu nehmen und dann auch Geld zu bezahlen.
Du hast mich vielleicht so ein bisschen schmunzeln sehen. Liegt daran, dass ich die letzten 3 Jahre genau
Prävention, Startup gemacht habe und mich da sehr gut wiedererkannt habe. Nichtsdestotrotz, ja, also ich sehe diesen Trend schon auch. Ich glaube auch, dass so ein bisschen vielleicht Corona auch ein Katalysator war, sich auch mit seiner eigenen Gesundheit ein bisschen mehr zu beschäftigen, und auch mehr Zeit da reinzustecken. Aber wir sind trotzdem, es ist natürlich immer mit der Dringlichkeit und mit dem Problembewusstsein, es ist ja noch kein Problem da. Das heißt, so der Zeithorizont von 10, 15 Jahre, bis dass das Problem auftritt, das schiebt man dann doch mal ein bisschen vor sich hin. Ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, das sind jetzt die Bereiche, die für uns besonders spannend sind. Aber wir sind auch offen für Gründerinnen und Gründer, die uns überraschen als Team mit ihrer Idee etc. Gab es denn in den letzten 2 Jahren so irgendein Team, was dir einfällt, was dich insofern überrascht hat, dass es gar nicht so sehr in eure Strategie reingepasst hat, aber dann doch sehr überzeugend war?
So ad hoc wenig. Das liegt aber auch daran, dass wir sehr thesengetrieben investieren. Also wir haben mal zum Beispiel einen Paper veröffentlicht, What's Preventing the Prevention? Ja, zu Thema Dringlichkeit. Wir haben irgendwie ein Paper veröffentlicht zur Energietransition. Also wir haben eben schon sehr klare Themengebiete, die wir jetzt auch nicht zufällig haben, sondern wir haben uns da die Marktgrößen angeschaut, wir haben uns angeschaut, wie dringend muss dieser Markt sich verändern. Insoweit überraschen uns die Gründer immer wieder, wie stark sie sind und wie schnell sie sozusagen zu Ergebnissen kommen. Aber bisher haben wir noch nicht so gesagt, so, wow, das hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm, das müssen wir unbedingt machen.
Aber vielleicht lass uns dann doch gleich da anschließen. Was müssen denn Teams mitbringen, damit sie ja die Voraussetzung haben, dass ihr überhaupt investiert? Also, was sind so die Kernskills, die so ein Team haben sollte?
Also, auch da, es gibt immer so ein bisschen die Schablone und dann kommt die Realität und da sind alle Teams immer anders. Also, das ist wirklich so. Wir können sagen, okay, es gibt immer die gleichen 10 Bereiche, in die wir investieren. Da sind wir relativ konsistent. Wenn du dir anschaust, unsere Teams, gibt es ein paar Common Denominator, aber auch ganz viele Sparks, die unterschiedlich sind. Ein paar Themen, die uns insgesamt wichtig sind. Uns geht es darum, dass wir in diverse Teams investieren, das heißt Teams, die komplementär zueinander sind und eben als Team stärker sind als die Einzelnen. Ja, also 1 plus 1 gleich 5. So muss das sozusagen funktionieren, weil dann ist eben auch so ein Team viel, ja, schlagkräftiger, durchsetzungsfähiger. Und man darf nicht vergessen, so ein Startup, das ist schon eine Riesenleistung. Da sind 2, 3 Leute, die damit anfangen und müssen da echt Berge versetzen und dementsprechend ist es extrem hilfreich, wenn das Team eben in der Summe wesentlich stärker ist als die Einzelnen. Das heißt, da gehen wir, ist uns wichtig, dass da unterschiedliche Perspektiven sind, unterschiedliche Hintergründe sind, mehrere Team-Member, ja, wir sind sehr vorsichtig, in Solo-Entrepreneurs zu investieren, machen wir auch, aber wesentlich seltener. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das Team braucht ein hohes Vertrauenslevel miteinander. Der Hauptgrund, warum die Firmen, sagen wir mal, die Startups nicht funktionieren, der eine ist, weil sie keinen Product-Market-Fit finden, der andere ist, weil die Teams auseinanderfallen. Das heißt also, die sollten sich kennen, die sollten sich vertrauen, die sollten Zeit miteinander verbringen. Das ist schon echt wichtig, dass da ein hohes Trust-Level ist. Und dann gehen wir so ein bisschen auf, was sind so Hintergründe? Wir glauben, es ist schon gerade im Gesundheitsbereich besonders hilfreich, wenn man zumindest eine Person im Team hat, die oder der den Markt wirklich kennt. Weil dieser Markt ist schon sehr speziell und da muss man zumindest entweder die Ärzte gut verstehen oder die Krankenkassen gut verstehen oder die Krankenhäuser gut verstehen. Also so komplett branchenfremde Teams, ohne das in irgendeiner Form im Team abzubilden. Hui, schwierig. Ja, also ich glaube, so Branchenkenntnis ist wichtig. Dann, wir investieren in Technologie. Ja, das heißt, wir brauchen auch jemanden im Team, der wirklich technologieaffin ist. Das kann man mit No-Code-Tools momentan, braucht man wesentlich weniger Affinität als so vor 10, 20 Jahren, sage ich mal. Da kann man auch, wenn man einfach Interesse hat, da echt weit mitkommen. Und ja, der letzte Punkt ist, muss einfach wahnsinnig ambitioniert und hungrig sein. Also wir investieren in Teams, die wollen am liebsten eine Umsatzmilliarde erreichen mit ihren Firmen. Ja, aber das ist so, That's the level, ja, 100 Millionen ist a requirement, aber das ist eigentlich nur der Startpunkt. Eigentlich wollen wir zu einer Milliarde. Also, und da muss man dann ganz ehrlich sein, da gibt es auch, das sind dann wenige, die auf so Geschäftsmodellen und Märkten arbeiten, wo du das wirklich erreichen kannst. Und das heißt aber auch nicht, dass die anderen, die nur in Anführungszeichen 50 Millionen Umsatz erreichen, nicht trotzdem eine wahnsinnig beeindruckende und starke Leistung erreicht haben. Ja, also das muss man immer, ich finde, das geht manchmal so ein bisschen in der medialen Kommunikation unter. Nur weil es nicht ein klassisches VC-Modell ist, heißt es noch lange nicht, dass das nicht eigentlich eine wahnsinnige unternehmerische Leistung ist. Und auch wenn jemand eine Firma auf 5 oder 10 Millionen Umsatz bringt, das ist trotzdem eine Riesenleistung. Und nur weil wir da nicht die richtigen Finanzierungspartner sind, darf man das immer nicht vergessen, dass das einfach eine sehr, sehr spannende Kategorie ist und auch sehr, sehr wertvolle und wichtige Unternehmen, die da gebaut werden.
Da direkt die Frage angeschlossen, ein guter Punkt. Ab welcher Größenordnung fangt ihr an? Du hattest ja vorhin gesagt, ab welcher Stage ihr investiert, aber ab welcher Größenordnung fangt ihr an zu investieren? Also, wo sagt ihr, ab da wird es interessant, drunter machen wir kein Invest? Oder gibt es da keine Grenzen, sondern ihr guckt euch wirklich die Teams und die Lösung an?
Es gibt eigentlich keine Grenzen nach unten. Also wir machen auch, wir schreiben auch, also unsere Investmentgröße ist so zwischen 500.000 und 3 Millionen. Ja, und Sweet Spot ist so ungefähr 1 Million in der 2-Millionen-Runde oder 1,5 Millionen in der 2-Millionen-Runde. Was wir wollen, ist, was die Teams mitbringen, ist ein sehr klares Verständnis vom Problem. Zu sagen, okay, das ist das Problem und nicht nur High Level. Ja, die Kassen haben sozusagen zu viel Ausgaben und müssen weniger Geld haben, sondern diese Person in der Kasse hat, sagen wir mal, sozusagen den Bonusanreiz, das zu ändern und das könnte die Lösung sein. Ja, also wirklich 3 Level tiefer. Was ist wirklich das Problem auf operativer Ebene? Und eine ganz klare Lösungsansatz, der plausibel ist und der plausierbar ist, wenn wir da 3 Kunden anrufen und sagen, hey, guck mal, wenn es das geben würde, würdet ihr das ausprobieren? Ja, weil man darf ja auch nicht immer vergessen, so einem Startup eine Chance zu geben, die müssen schon dreimal besser sein als der Status quo. Wenn es so 20% besser ist, why bother? Das heißt, da so zu gucken, okay, wie viel besser ist die Lösung? Ein ganz, ganz konkretes Problem. Und dann eine These, wie komme ich auf die 1. Million Umsatz? Also wir haben da vorhin drüber gesprochen, wir gehen auch früh rein und haben früh Conviction, aber de facto ist uns ganz wichtig, dass unsere Portfoliofirmen auf 1 Million Umsatz in den nächsten 1, 2 Jahren kommen, weil nur dann werden sie dann auch vom Kapitalmarkt weiterfinanziert und nur dann werden sie groß werden. Das heißt, diese Path to the Million ist schon extrem wichtig, aber der leitet sich meistens daraus ab, wenn man ein gutes Problemverständnis hat und eine Lösung hat, die sinnvoll ist, so dann kommt man dann meistens auch zu Umsatz.
Ich muss jetzt ein bisschen so gerade nachdenken über den Pfad zu der ersten Million. Ich würde sogar behaupten, also wenn man eine richtige Lösung hat und ein gutes Team hat, dann ist das ein super gut erreichbares Ziel. Also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt. Ich finde den ersten Teil, den du beschrieben hast, eher den schwierigen, in den Größenordnungen zu denken, weil wir so unterschiedliche Gesundheitssysteme haben. Also wir haben hier in Deutschland eine relativ allumfassende Versorgung, wo vieles über die Krankenkassen abgedeckt wird. Wenn man jetzt nur ein bisschen weiter schaut in die Schweiz zum Beispiel, da sieht das schon ganz anders aus. Und da ist das dann mit dem Selbstzahler-Aspekt schon viel stärker vertreten. Es gibt ja auf der anderen Seite auch viele Startups, die sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt gar nicht auf Deutschland, sondern gehe gleich in den US-Markt, weil da kann ich einfach mit einem Selbstzahler-Geschäftsmodell denken. Wie siehst du das? Wie kriegt man eine Vereinbarkeit hin? Weil gerade als junge Gründerin oder Gründer, also nicht jung im Sinne vom Alter, sondern von der Stage, ist es ja gar nicht so einfach, sich mit so vielen unterschiedlichen Systemen und Geschäftsmodellen zu beschäftigen.
Total. Und das ist sicherlich auch eine der größten Herausforderungen im Healthcare-Bereich für Startups und für Investoren. Ich glaube, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, dann muss man sich überlegen, sind der Mensch an sich, egal in welchem Land er ist, als Körper, ja, als Biologie, erstmal relativ ähnlich. So, und das heißt, wenn ich Krebs habe in Deutschland, in Frankreich, in Amerika, dann brauche ich dafür ein Medikament und das kannst du eigentlich weltweit anpassen. Das heißt, die Treatments oder sagen wir mal chronische Nierenversorgung oder, die kannst du für die Menschen sozusagen per se erstmal überall anwenden, wenn es zur Medizin kommt. Und was das ganz Schwierige ist, wie passe ich in das jeweilige System rein, um den Zugang zu bekommen? Und Peter, das ist echt schwer. Ja, weil England funktioniert ganz anders als Deutschland, funktioniert ganz anders als die USA, funktioniert ganz anders als Frankreich. Da ist jeder Markt fast ein eigenes Start-up, weil du hast immer die Lösung ist per se gar nicht oft das Problem. Ja, vorhin haben wir über den Infrastructure Software Layer gesprochen. Das ist nicht schwierig, eine neue Infrastruktur per se zu bauen. Ist es schwierig, die auszurollen. Und in jedem Markt ist eigentlich ein komplett eigener Markt mit eigener Dynamik und eigenem Incentive Scheme. Und ich glaube, ich würde da so dran schauen, was ist eine Lösung, die möglichst universal, unabhängig vom System extrem wertvoll ist. Ja, das hast du dann oft so in einem Diagnostikbereich, im Versorgungsmodellbereich, im Datenbereich. So, dann hast du schon mal eine gute Grundlage, um dann die Investments zu machen, um in die einzelnen Märkte reinzugehen. Und die muss man sich auch echt gut ausschauen, die Märkte, weil wenn du mit den falschen Märkten als Startup anfängst, dann kommst du gar nicht erst zu den richtigen Märkten, weil dir dann der Atem ausgeht. Ja, und auch da, ich sage immer, Paradies für jedes Healthcare-Startup ist die Schweiz, weil da ist Geld. Da ist ein Verständnis da. Das ist relativ ähnliche Kultur wie in Deutschland, in Anführungszeichen. Man spricht mehr oder weniger die gleiche Sprache. Aber wenn es in der Schweiz nicht klappt, dann good luck. Wenn es in der Schweiz klappt, dann ist schon mal ein guter erster Proofpoint. Und dann kann man so ein bisschen in die nächsten Märkte schauen. Welcher auch ein interessant innovativer Markt ist, der natürlich per se viel zu klein ist, um eine Umsatzmilliarde zu erreichen. Aber ist Holland. Die sind nämlich relativ digital schon, auch sehr nah, ja, an uns, sowohl kulturell als auch geografisch. Und das ist sicherlich interessante so Pilotmärkte, um da mal so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wie gesagt, ist das Problem zu validieren, dass das wirklich da ist, dass die Lösung funktioniert, weil das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt im Healthcare-Bereich, ist richtig Kredibilität aufzubauen. Und dann ist der Markt ganz schnell sehr international. Also dadurch, dass die Ärzte sich auf den internationalen Konferenzen austauschen und du so Key Opinion Leaders hast, die so über die Grenzen hinweggehen, wenn man da einmal in den richtigen Kreisen ist, kommt man von da aus dann auch ganz gut in die anderen Märkte rein.
Ich würde das jetzt komplett unterstreichen mit Schweiz und Holland. Na, Peter, wir haben ja da auch so ein bisschen einen Einblick in die Märkte. Und es gibt ein paar Teams, es sind nicht viele, aber die genau den Weg gegangen sind, den du beschrieben hast. Die haben gesagt, wir gehen erst nach Holland, die sind digital affin, da sind die Krankenhäuser weitestgehend digitalisiert, ne, viele Prozesse. Wir probieren es da und dann gehen wir zurück, passen es in der Regulation an und kommen dann wieder auf den deutschen Markt. Wenn wir jetzt gerade im Krankenhausthema sind, du hattest es eingangs angesprochen, ein sogenanntes, ich nenne es mal Musterportfolio-Startup bei euch mit dem KISS-Thema, also mit dem Kunden- oder Patienteninformationssystem. Was hat euch da, wenn man da nochmal reinschaut, bewogen, da zu investieren? Und vor allem, wo war der USP gegenüber den großen Playern? Also das ist ja ein sehr gesättigter Markt aktuell, ein sehr stark von großen Playern beherrschter Markt. Und für Startups, das haben wir immer wieder gehört, Peter, ne, in der Vergangenheit, sehr schwierig, da irgendwie über APIs Schnittstellen zu bekommen, Zugänge zu bekommen und so weiter. Was hat euch da aber bewogen, dort zu investieren und an das Team auch zu glauben und zu sagen, okay, die gehen ihren Weg?
Ja, also unsere Reise ging eigentlich damit los, dass wir eine These haben, dass wir langfristig zum Value-Based Care kommen müssen. Und weil Value-Based Care sozusagen heißt, der Arzt kriegt Geld dafür, wie gut der Patient geheilt wird und nicht, was er ihm verschrieben hat. Ja, aktuell ist sozusagen Input-basiert. Ich gehe zum Arzt, der macht was, dafür kriegt er Geld. Ob es hilft oder nicht, weiß keiner. Das heißt, wir haben gesagt, okay, langfristig muss der Arzt ein Incentive haben, dass der Patient gesund wird, egal was er macht. Und dann kann er entscheiden, was ist eigentlich die beste Methode dafür. Und da haben wir uns viele Sachen angeschaut und dann sind wir so zu dem Schritt gekommen, zu dem Punkt gekommen, dass die Krankenkassen, die wissen gar nicht, was da gemacht wurde. Also, die wissen gar nicht, was der Arzt eigentlich, also die haben Abrechnungsziffern, ja, aber so genau, was die Historie und so weiter, da fehlt eigentlich der Layer und auch die ganzen Krankenakte, die Ärzte wissen teilweise gar nicht, was die Patienten vorher sozusagen hatten und so weiter und so fort. Und sind dann auf Avelios gestoßen, die in München eben dieses Krankenhausinformationssystem machen. Und die haben gesagt, ja, wir wollten eigentlich einen KI-Layer am Anfang machen. Und wir haben festgestellt, das Krankenhaus hat gar keine Daten. Und jetzt mussten wir erstmal einen Layer bauen, um an die ganzen Daten zu kommen. Und dieser Layer brauchst du aber auch, um Value-Based Care zu machen, weil du dann genau weißt, was hat der Arzt gemacht. Dann kann der Patient berichten, was ist dabei eigentlich rausgekommen. Und dann kann das an die Krankenkasse zurückgehen. Und dann kann auf der Basis irgendwann mal in ferner Zukunft in eine Vergütung stattfinden. Und uns war aber klar, dass ohne diesen digitalen Layer wir weder KI langfristig nutzen können, noch in Value-Based Care gehen können. Und die ganzen gesättigsten großen dicken KISS-Systeme, die es da draußen gibt, die bieten das aber alle nicht an. Also die sind in Datensilos, die sind alle veraltet. Und da haben wir dann eben Conviction aufgebaut. Vielleicht auch hier, um nochmal auf den Schweizer Markt zu kommen, ist auch eine lustige Gründungsgeschichte. Es gab einen Professor in München, der das Team ganz am Anfang mit begleitet hat. Der kam vorher, war der in Zürich am Spital, dann an die LMU gewechselt. Und gesagt, sag mal, was ist denn hier los? Warum habe ich denn hier so ein KISS-System aus dem letzten Jahrhundert? Und hat dann mit dem Avelios-Gründungsteam gemeinsam mal gesagt, okay, wie muss denn sowas überhaupt aussehen? Das heißt, man war schon im anderen Markt, man hat in der Schweiz schon gesehen, wo muss es hingehen, man kennt es aus Amerika, gäbe es sozusagen schon ein nächstes Level, wie so ein KISS-System aussehen kann. Und es war offensichtlich in Deutschland noch nicht der Fall. Und dann haben wir gesagt, das ist das richtige Team. Das war ein Arzt, ja, der war selber Arzt, hat selber firsthand das Problem gehabt, da Daten einzutragen. Ein IT-Genius, der hat ein sehr, sehr starkes technisches Verständnis, das umzusetzen. Und einen, ich sag mal, einen Business-Profi, der CEO Christian, der war früher bei McKinsey, hat für einen Venture Capital Fonds gearbeitet und weiß, wie man so Firmen skaliert. Und das war für uns eigentlich sozusagen die richtige Mischung vom Team, ja, Branchenexpertise, technische Expertise und dann Expertise, eine Firma zu skalieren.
Ich glaube, super spannend, weil ich glaube, wo Matthias auch ein bisschen drauf hin wollte, war ja zu sagen, es gibt ja gerade bei dem Beispiel einen sehr hohen Login-Effekt bei den Bestandskunden. Also der Wechselwille ist ja wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Einfach aus dem, oftmals auch gar nicht aus Unwillen, sondern einfach, weil man eben so viele Dinge im operativen Geschäft hat, dass man sich damit gar nicht beschäftigen kann. Angefangen von Personal, Fachkraftnot, bis hin zu eben vielleicht überalternder Belegschaft. Also es gibt ja ganz viele Themen, die man da hat. Deswegen ist es ja ganz interessant, wie du das auch beschrieben hast, dass es dann eben einen ersten Fürsprecher gab, einen ersten Person, die die Tür aufgemacht hat. Und ich glaube, das ist im Healthcare-Bereich generell ja immer so ein Thema, dass man irgendwen braucht, der auch Türen aufmachen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das zum einem gewissen Grad auch könnt, und auch für eure Gründer und Gründerinnen tut. Deswegen vielleicht, wenn wir so ein bisschen nach zurückschauen zuerst, bevor wir nochmal ganz kurz nach vorne schauen. Gibt es denn so Themen, wo du sagst, hey, in den letzten Jahren, seit wir Revent gestartet haben, da sind wir als Firma besonders stolz drauf, als Meilenstein?
Ja, also ich glaube, wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir mit unserer Investment-These, die durchaus kontrovers war, als wir 2020 angefangen haben, bisher sehr positiv sozusagen ja beweisen konnten, dass das funktioniert. Ja, in Avelios zu investieren, wann war das? 2021, das wollte kein anderer Venture Capital Fonds. Jetzt wollen alle investieren. Ja, und das ist, glaube ich, das, was uns so ein bisschen stolz macht, zu sagen, wir haben so zwei, drei Firmen investiert, die wollte niemand anschauen und guck mal, es hat funktioniert und es hat sich gelohnt. Und ich könnte jetzt noch so ein paar andere nennen, ja, wo die auch, die momentan noch von anderen VCs vorsichtig angeschaut werden. Und da sage ich euch, in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn da der Knoten einmal geplatzt ist, wird das hochinteressant werden. Und also darauf sind wir, glaube ich, darauf sind wir schon stolz, dass da unsere These aufgegangen ist. Vielleicht Nochmal ein Punkt auch zu Avelios. Die sind auch in den perfekten Sturm geraten. Ja, es gab ein Krankenhauszukunftsgesetz, wo die Krankenhäuser dann ein großes Incentive hatten, die zu digitalisieren. SAP ist aus dem Markt gegangen, hat mit ESH Med ihr Produkt rausgenommen. KI kam auf den Markt, alle wollten auf einmal KI nutzen. Also, wenn das alles nicht der Fall gewesen wäre, dann könnte es auch gut sein, dass sie jetzt nicht so stark wachsen würden, sondern es dauert noch länger. Ja, also. Und das ist, gehört auch dazu. Es gehört, ich sage immer, das Wichtigste im Startup-Leben ist Timing. Du brauchst genug Atem in der Finanzierungsrunde, um den perfekten Sturm sozusagen abzuwarten, dass er kommt. Weil wenn er schon da war, dann bist du zu spät. Ja, wenn er erst in 2 Jahren kommt und du keine Runrate mehr hast, dann ist es, dann funktioniert es auch nicht. Wenn du hast so ein Fenster von so 2, 3 Jahren als Gründer, das kann man vielleicht nochmal auf ein viertes nehmen, aber dann muss es irgendwie sozusagen platzen. Und dieses Timing, da steckt immer auch Glück dazu. Ja, das steckt, das kann man nie komplett timen. Und deswegen haben wir als Fonds auch eine Portfoliostrategie, wo wir in mehrere Firmen investieren, weil dieses Timing ganz schwierig komplett vorhersehbar ist. Ja, das wusste auch Avelios nicht, dass im SAP dann 2 Jahre später irgendwie ihr Produkt aus dem Markt nehmen werden.
Das ist aber auch wieder ein ganz spannender Punkt, weil wenn man jetzt nach vorne schaut, also na, du hast es ja beschrieben und klar, es gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Und diese Faktoren, die du beschrieben hast, klar, wenn du ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz hast und du hast Fördertatbestände und kriegst Geld, dann investierst du halt Krankenhaus schneller mal und digitalisierst, wenn halt kein Geld da ist. Aber wenn man jetzt nach vorne schaut, ihr habt jetzt den zweiten Fonds, wir stehen ja jetzt zum einen vor einer neuen Krankenhausreform, die da kommen soll. Value-Based Healthcare hast du angesprochen, ist ein Riesenthema, wo diskutiert wird in verschiedenen Bereichen, ja nicht nur bei Ärzten, sondern ja auch zum Beispiel im Bereich der Digas soll das eine Rolle spielen in Zukunft der digitalen Gesundheitsanwendungen, bis hin eben auch zum Thema Prävention mit einem neuen Institut, was dafür sorgen soll, dass das Thema Prävention schon viel früher in die Gesellschaft getragen wird. Also es gibt ja schon so ein paar Parameter gerade, wenn man da nach vorne guckt, was ist da so ein bisschen euer Ziel jetzt auch mit dem Fonds, den ihr habt? Und wo wollt ihr so die nächsten, ich sag mal so mittelfristig, so 3 bis 5, 7 Jahre hin mit Revent?
Also ich glaube, was wir wollen in den nächsten 3 bis 5 bis 7 Jahren mit Revent und als Industrie, wir wollen dieses Ökosystem viel enger zusammenwachsen lassen. Und deswegen bin ich auch sehr gerne hier in dem Podcast und organisieren selber mit so einem Health Tech Meetup zusammen mit Google. Das machen wir jetzt im 3. Jahr. Und ich bin auch auf der Health Konferenz in Amsterdam. Ich glaube, was wir in Europa brauchen, ist, wir brauchen ein Ökosystem, was funktioniert im Healthcare-Bereich. Das heißt, wir müssen die Gründerinnen, müssen die Probleme kennen, die müssen einen engen Austausch mit den innovativen Versorgern haben, ja, mit den Krankenhäusern, mit den Arztpraxen, die sagen, wir wollen aktiv mit Startups arbeiten, wir machen das. Siemens Health und SAP und so müssen in die Akquise gehen und auch Firmen kaufen und auch früher kaufen und nicht erst warten, bis sie riesengroß sind, sondern es muss ein richtiges Ökosystem geben, in dem Digital Health sozusagen in Europa funktioniert und sich befeuert und wächst. Und da muss man, glaube ich, erstmal zusammenwachsen, sich guten, in engen Austausch schaffen und dann braucht man mehr und mehr Erfolgscases. Ja, und wir hatten schon, Corona hat das einiges befeuert und dann ist aber auch einiges wieder zusammengefallen. Ja, Babylon Health ist hops gegangen und es gibt einige anderen, die sozusagen in ordentliche Schieflage geraten sind. Da darf man einfach auch die Business Fundamentals immer nicht vergessen. Was ist Umsatz? Was ist Kosten? Was bleibt am Ende übrig? Wie teuer war das Wachstum eigentlich? Also, das muss schon da sein, um langfristig nachhaltig für alle Spaß zu machen. Aber ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren hinkommen werden.
Otto, wenn wir uns dem Ende des Podcasts nähern, dann haben wir immer noch so 2 Rapid-Fire-Questions, die wir gerne stellen. Denn wir wollen das Ganze ein bisschen persönlich enden lassen. Und zwar ist da die erste Frage, die wir jedem stellen: Was machst du, um gesund in den Tag zu starten? Gibt es da irgendein Ritual für dich, das sich bewährt hat?
Peter, wenn du wüsstest, wie mein Tag aussieht. Also ich würde dir total gerne sagen, ich stehe morgens um 6 auf und mache erstmal eine halbe Stunde Yoga oder gehe einmal um den Block spazieren. Aber ich habe drei kleine Kinder. Meistens werde ich in der Nacht alle 1,5 bis 2 Stunden geweckt von eins dieser drei Kinder. Und wenn ich morgens aufstehe und überhaupt die Augen aufkriege, dann freue ich mich schon. Also in den Tag zu starten, gesund, ist bei mir leider momentan nicht drin. Frag mich in einem Jahr nochmal. Gerne eine Yoga-Klasse. Aber momentan geht es hier eher darum, jede Minute Schlaf nachzuholen, die nachts fehlt.
Und das kann ja auch schon mal ein gutes Vorhaben sein. Also ich kann dir nachfühlen, ich habe auch drei Kids. Deswegen da so Routine reinzukriegen, ist auch nicht so einfach.
Ja,
Gut.
wobei ich habe auch drei, wobei nur eine in dem Alter. Also ich kann mitfühlen, ne? Also da schließen wir dann die Runde. Dann würden wir festhalten, Otto, du startest einfach gesund in den Tag, indem du morgens einfach das Lächeln deiner Kinder siehst, ne? Dann gibt es dir schon mal wieder ein warmes Herz und dann weißt du, für was du das alles tust und die ganzen Dinge auf dich nimmst. Ich glaube, das ist so, halten wir mal als Kernbotschaft fest, ne? Auch wenn man sie manchmal nachts dann irgendwie gern irgendwohin verfrachten möchte, um zu schlafen. Sprengt aber hier den Rahmen. Aber ne, genau, kann aber das sehr gut nachvollziehen. Die zweite Frage, Peter hat gesagt, wir stellen immer zwei Fragen. Es schwirren ja ganz viele Gesundheitsmythen in dieser Welt rum und auch insbesondere in der Healthcare-Bubble. Gibt es einen Mythos, wo du sagst, hey Leute, also das würde ich jetzt gern sofort aus der Welt räumen? Hast du da einen Mythos, ja, wo du sagst, hier einmal aufgeräumt, dann hast du die Chance, den jetzt aus der Welt zu schießen?
Ich würde es positiv drehen, glaube ich. Also ich habe keinen Mythos, den ich aus der Welt schießen würde, aber ich würde vielleicht einen in die Welt reinbringen. Ich dran glaube. Mal gucken, Matthias, ob du ihn gleich wieder rausschießt. Aber es ist schon beeindruckend, wie stark man das Nervensystem über den Atem kontrollieren kann. Und wenn du mich so fragst, okay, was ist so dein morgendlicher Start? Ich so, ja, ich habe keine Zeit, irgendwas zu machen. Ich bin hier im Nahkriegskampf mit drei Kindern. Aber dann darf man immer nicht vergessen, dann setzt man sich einmal hin und atmet mal 2 Minuten und auf einmal kommt das Nervensystem runter. Das finde ich schon echt beeindruckend, weil atmen musst du in kein Fitnesscenter gehen, du musst keine App runterladen, sondern es ist wirklich einfach nur atmen. Ja, es ist gar nicht so schwierig. Das ist, glaube ich, etwas, was wir viel mehr und viel bewusster machen sollten, weil das schon wahnsinnig am Stresslevel, ja, was macht und positiv in sich auswirkt.
Dann herzlichen Dank erstmal für die persönlichen Einblicke. Bevor wir die Podcast-Episode schließen, vielleicht nochmal, wo kann man mehr über Revent und wenn man sich mit dir austauschen will, wo kann man das am besten tun? Das nehmen wir nämlich dann sehr, sehr gerne in die Shownotes auf und vielleicht auch, wer darf sich bei euch melden?
Ja, also sehr gerne. Über uns, Revent, erfährt man mehr, vor allem auf Substack. Wir haben einen Substack-Kanal. Wir haben natürlich auch eine Webseite. Wir sind auch auf LinkedIn. Mit mir in Kontakt kommt man am einfachsten über LinkedIn. Einfach eine Anfrage stellen und ein paar Notes machen. Und wer darf sich bei uns melden? Ich glaube, vor allem Gründerinnen und Gründer, die Ambition haben, Milliarden Umsatz-Company im Healthcare-Bereich zu bauen, mit einer Applikation, die nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern die wirklich auch dann international funktioniert, mit den Herausforderungen, die wir vorhin besprochen haben. Und wir freuen uns sehr, mit hochambitionierten Gründerinnen und Gründern zusammenzuarbeiten, die wirklich was bewegen wollen und die das Ganze machen, nicht um jetzt den nächsten Exit in 2 Jahren zu machen oder in 5 Jahren zu machen, sondern weil sie das eigentlich als ihre Lebensaufgabe sehen. Und die wollen wir darin unterstützen.
Ja, wunderbar. Dann sage ich erstmal oder sagen wir vielen Dank. Und ich bin mal gespannt, kleine Seiten und ich schieße das jetzt auch nicht weg, aber ich bin mal gespannt, wie viel Pitch-Text du bekommst von Startups, die mit Atem irgendwas machen und Herzratenvariabilität. Gibt es einige, fallen mir einige ein. Bin ich mal gespannt. Ne? Die Botschaft ist, glaube ich, angekommen. Und ja, wir sagen danke für das tolle, offene Gespräch, für die Insights, für den Blick in die, ich sage jetzt mal, VC-Welt, die ja für manche manchmal doch noch so eine große Hürde ist oder so eine Blackbox. Also vielen lieben Dank für das offene und tolle Gespräch von meiner Seite. Und Peter,
Auch von meiner
Schlusswort.
Seite danke.
Ich danke auch, hat mir großen Spaß gemacht und ich finde super, dass ihr hier das Ökosystem zusammenbringt. Vielen Dank.